Großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir auch für dieses Wort. Und wir möchten dich bitten, dass du selbst auch dadurch zu uns redest, zu unseren Herzen, dass wir mit dem Herzen auch hören. Dafür danken wir dir. Amen. Zwei Spione haben sich in feindliches Gebiet gewagt. Ihr Auftrag lautete, die Schwachstellen des Feindes zu erkunden, Informationen zu bekommen über die Größe der Infanterie, der wehrhaften Krieger und der zum Einsatz bereitstehenden Kamele, Schwerter und Spieße. Auch sollten sie etwas über die Höhe der zu überwindenden Stadtmauern und über die Kampfmoral erfahren. Dann machen sie sich auf den Weg und erreichen im Schutz der Dunkelheit die Stadt Jericho. Auf der Suche nach einer Bleibe kommen sie in das anrüchige Haus einer Prostituierten namens Rahab. Doch ihr Plan geht nicht auf. Sie werden gesehen und erkannt, dass es israelitische Männer waren, die bei Rahab eingekehrt waren. Die Wächter schlagen Alarm und rufen, israelitische Spione sind eingedrungen, eilt, eilt, fangt sie. Sie halten sich bei der Hure Rahab auf. Die gewiefte Frau bekommt das mit und noch bevor die Polizeistreife kommt, versteckt sie die Männer auf dem Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachsstängeln. Eine von Anfang an sehr spannende Geschichte. Stoff genug für einen mitreißenden Spielfilm. Spionage, Dirnenmilieu, Verbrecherjagd, dann bange Sekunden am Rettungsseil über einem gehenden Abgrund, nächtliche Flucht ins Gebirge, ganze 3 Tage und Nächte Aufenthalt in Verstecken, aber immer unter dem Schutz des Allmächtigen. Schließlich erschöpft und ausgebrannt mit einer bedeutenden Nachricht zurück zu Josua ins Hauptquartier des eigenen Heeres. Was für eine Geschichte. Doch nicht nur das. Rahab hinterfragt unseren Glauben, hinterfragt auch unser Gottesbild. Denn die Geschichte zeigt ganz klar, Gott kann in dieser so vertreten und von ihm abgefallenen Welt zur Erreichung seiner Ziele auch Menschen gebrauchen, an die wir nicht im Entferntesten denken. Diese Geschichte ist eine praktische Illustration der Worte Johannes des Täufers, als er dem Volk in der Wüste verkündigte, tut ehrliche Buße, bildet euch nicht ein, dass ihr euch damit herausreden könnt, wenn ihr sagt, Abraham ist unser Vater, Gott kann selbst aus diesen Steinen Nachkommen Abrahams machen. Gott kann Glauben wecken im tiefsten Heidentum. Er kann sein Reich auch mit verachteten Menschen bauen, die ihr Leben für ihn riskieren. Rahab lässt uns aufhorchen, wenn sie spricht, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott im Himmel und auf Erden. Hier unten, oben im Himmel und unten auf der Erde, heißt es. Einfach irre, oder? Rahab, eine Prostituierte, eine Heidenfrau, weiß um Gott, um einen handelnden Gott. Sie hat keinen Bibelunterricht erhalten. Aber sie weiß, dass es einen Schöpfergott gibt, der sich auf dieser Erde kundtut, der frei und souverän regiert, der ein Interesse an dieser Erde und an uns Menschen hat. Rahab glaubt an Gott, der handelt und sich als mächtig erweist. Ist das nicht schon oft geschehen? Also das Volk aus der Gefangenschaft befreit hat, das hat doch Israel auch erfahren dürfen. Als er es aus Ägypten, später auch aus Babylon befreite. Als er es sicher durchs Rote Meer führte, in der Wüste und Steppe versorgte, ihm ein Land gab, in dem Milch und Honig fließt. Wenn Gott wirklich der Schöpfer ist von allem, was lebt, ist es dann nicht das Allernatürlichste zu glauben, dass er weit intelligenter ist als die klügsten Köpfe unserer Zeit. Ist es dann nicht fassbar, dass sich Gott ein Volk auf dieser Erde erwählt, durch welches er seine Herrschaft in aller Welt proklamieren will? Rahab, die Heidenfrau, weiß um den lebendigen Gott Israels, der nicht nur im Himmel thront, sondern auch auf der Erde seine Macht erweist. Und wir, die wir doch so viel mehr wissen, wie steht es mit unserem Glauben? Der letzte heidnische König in Rom hieß Julian Apostata. Er war streng im christlichen Glauben erzogen worden. Er wusste mehr von Gott als die Hure Rahab in unserem Text. Julian war vertraut mit den christlichen Lehren, denn er lebte nach dem frühen Tod seiner Eltern bei dem arianischen Bischof Eusebius, einem fernen Verwandten, der ihn in die christliche Lehre einführte. Doch dann hat er sich auch in die Philosophie des griechischen Altertums vertieft. Als Kaiser hat er schließlich offen sich zum Heidentum bekannt und den Versuch gewagt, die alten Heidengötter mit ihren Tempeln und Priestern wieder zu Ehren zu bringen und das durch Konstantin den Großen eingeführte Christentum wieder zurückzudrängen. Und dabei hat Julian kein primitiver Gottesdienst vorgeschwebt. Kein primitiver Götzendienst wollte er. Nein, seine Gedanken muten vielmehr sehr modern an. Denn Julian glaubte an die Kräfte in der Natur. Naja, heute könnte man sagen, er glaubt an, hatte ein pantheistisches Gedankengut. Er glaubte an die Kräfte in der Geschichte und an die Kräfte im Menschen selbst. Er glaubte an die älteren Gottheiten wie Zeus, Athene, Apollon, den Schutzherrn der Philosophie. Auch öffnete er sich den alten Mysterienkulten. Julian war der Überzeugung, dass sich der Mensch emporläutern könne bis zur eigenen Erlösung. Julian war auch sehr tolerant. In jeder Religion sah er einen Funken Wahrheit. Er war stolz darauf, erkenntnismäßig weit über allen Andersgläubigen zu stehen. Nur an einem Punkt hörte seine Duldsamkeit und seine gütige Toleranz radikal auf, beim Nazarener, wie er ihn nannte. Das war ihm ein ganz unerträglicher Gedanke, dass Gott oben im Himmel und unten auf Erden ist, wie Rahab in unserem Text sagt. Das war ihm ein unmöglicher, unerträglicher Gedanke. Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Kaiser Julian Apostata, Apostata heißt ja der Abtrünnige, hat seinen Christenglauben aufgegeben. Er wollte nicht glauben, dass Gott in Jesus Menschengestalt annahm, um die Welt am Kreuz mit sich zu versöhnen. Julian ist im Jahre 363 bei einer ehrgeizigen Militäroperation gegen das Sassanidenreich am Tigris im Alter von nur 32 Jahren nach nur dreijähriger Regierungszeit schrecklich ums Leben gekommen. Das ist lange her. Aber seine Gedanken und Ansichten sind bis heute salonfähig und bieten immer wieder Stoff für Theologen und Philosophen. Die Geschichte vom römischen Kaiser Julian steht allerdings im scharfen Kontrast zu dem, was jene Heidenfrau geglaubt, getan und erlebt hat. Rahab stellt uns mit ihrem Bekenntnis vor die Frage, was ist denn jetzt nun eigentlich wahr? Mit welchem Gott haben wir es denn zu tun? Wem gehört die Zukunft, lautet unser Thema. Gehört sie dem Neuheidentum des Julian? Gehört die Zukunft einer Welt ohne Grenzen, einem Weltstaat, wo keiner mehr in ein anderes Land fliehen kann? Wem gehört unsere Zukunft? Gehört sie der Welteinheitsideologie oder, also Vermischung aller Völker heißt das ja letztlich, oder gehört unsere Zukunft der Gleichheitsideologie, von der Goethe sagt, Gesetzgeber und Revolutionärs, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane. Gehört die Zukunft einer offenen demokratischen Gesellschaft, wie wir sie noch haben, oder gehört die Zukunft einer geschlossenen Gesellschaft, also so wie in Nordkorea, einem sozialistischen Staat? Gehört die Zukunft etwa dem Islam, der die Einführung der Scharia bzw. die Herrschaft des Kalifats auf der ganzen Welt anstrebt? Wem gehört die Zukunft? Gehört sie Amerika? Gehört sie Russland? Gehört sie China? Welche Zukunft hat Europa? Welche Deutschland? Oder gehört die Zukunft doch letztlich dem einen Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat, dem Gott Israels, der sich so klar uns kundtut und der dies auch beansprucht, der jedem Volk seine Grenzen zugewiesen hat nach Apostelgeschichte 17. Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage nach der Existenz Gottes. Die Gottesfrage geht ausnahmslos alle an, jeden einzelnen von uns. To be or not to be. Sein oder nicht sein. Das ist die Frage. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Darüber sollte sich jeder im Leben ernsthaft Gedanken machen. Und dabei in Betracht ziehen, dass die Wahrheit nicht unbedingt im Trend liegt. Mit der Wahrheit, was ist Wahrheit, fragt Pilatus. Mit der Wahrheit muss man letztlich leben und sterben können. Sonst ist es keine Wahrheit. Sonst hilft sie uns nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der berühmte französische Mathematiker, Physiker und christliche Philosoph Blaise Pascal sagte einmal, er würde, selbst wenn er keine anderen Informationen über die Existenz Gottes hätte, aus Vernunftgründen mit dem ganzen Einsatz seines Lebens auf die Existenz Gottes wetten. Im Falle, dass Gott existiert, wäre der Gewinn unendlich. Im Fall Gott existiert nicht, der Verlust gering. Also ich habe diese Wette von Blaise Pascal, die habe ich wahrscheinlich sogar noch bei mir in der Tasche, vielleicht auch ein paar Kopien, wer ein bisschen ausführlicher noch, wer möchte, kann sie dann nachher noch von mir bekommen. Also Pascals Wette hat schon manche Zweifler überzeugt, die Lebenseinstellung doch zu ändern. Doch wir haben ja noch ganz andere Informationen über die Existenz Gottes. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir uns nicht nur mit allen unseren Kräften bewusst oder unbewusst nach Gott sehnen, sondern dass wir auch über die Fähigkeit verfügen, ihn zu hören und ihm wirklich zu begegnen, wenn wir wollen. Er hat sich uns kundgetan. Er hat sich uns kundgetan. In der Geschichte mit seinem Volk, in den 10 Geboten hat er sich uns kundgetan, ohne die wir eigentlich nicht leben können. Er hat sich kundgetan in vielerlei Weise, in seiner Schöpfung. Er sandte Propheten wie Jesaja, Jeremia und Daniel, um uns sein höchstpersönliches Erscheinen auf dieser Welt anzukündigen. Als einen leidenden Gottesknecht, einen schwachen Menschensohn, als Lamm Gottes, als ein Gott, der es duldet, sich foltern zu lassen, der auch siegreich auferstehen und noch einmal auf diese Erde zurückkommen wird, um sein ewiges Reich aufzurichten. So kündigt er sich uns in den Propheten an. Und dann geschah es. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus. So wurde Gott Mensch für uns. Er selbst, ohne Abstriche, höchstpersönlich, nicht völlig unerwartet, aber dann doch überraschend, ergreifend, einmalig wie eine Liebeserklärung. Der Gott des Alten Testaments offenbart sich endgültig als liebender Gott. Als ein Gott der uneingeschränkten, verlässlichen, geduldigen Liebe. Er setzte sein Leben ganz für die Menschen ein. Er starb unschuldig, ja, er starb freiwillig für uns am Kreuz. Ein kaum glaubliches Ereignis. Gott erniedrigt am Galgen. Das gab es in keiner anderen Religion. Doch es war die äußerste Konsequenz seiner Liebe, um uns zu erreichen. Und dann ersteht er am dritten Tage vom Tod, um den Menschen zu zeigen, dass auch sie, wenn sie ihm nachfolgen, gerettet und das ewige Leben erlangen. Und dann verspricht er noch seinen Nachfolgern den Heiligen Geist. Und dass er bis zuletzt, ja bis ans Ende der Welt bei ihnen sein wird und sie als der gute Hirte auch hindurchtragen wird. Er betont, dass sein Reich ewig und nicht von dieser Welt ist. Dass er sein Friedensreich auch vollenden wird und dass sich bei seiner Wiederkunft einmal alle Knie vor ihm beugen werden. Die Frage, wem gehört die Zukunft? Welcher Gott wird den Sieg davontragen? Wer wird gerettet werden, ist in der Bibel längst beantwortet. Die Frage aber, mit welchem Herrn wollen wir es halten, müssen wir selbst beantworten. Zurück zur Geschichte. Die Kundschafter hatten den Auftrag, Jericho und dort die Stärke des Heeres zu erkunden. Stattdessen erfahren sie etwas anderes. Rahab spricht, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst. Jeder hier zittert vor euch. Und mit dieser Aussage vernehmen sie Wichtigeres als Militärgeheimnisse. Sie bekommen Einblick, wie es hinter der Front, der militärischen Front aussieht. Die geistige Landesverteidigung liegt nämlich im Argen. Man hat den Eindruck, als habe bereits ein psychologischer Krieg zugunsten Israels stattgefunden. Gott hat ein Erschrecken über das Heidenvolk kommen lassen. Die Bewohner Jerichos haben panische Angst. Angefangen beim König bis zum niedrigsten Bürger sind alle erschrocken vor dem Gott, der Israel vorangeht. Sie haben gehört, dass der Gott Israels einen Weg durchs Schilfmeer gebahnt hat, als sie aus Ägypten gekommen sind. Sie wissen auch, was mit den umliegenden Völkern geschehen ist, die es gewagt hatten, sich Israel in den Weg zu stellen. Und darum sind sie so verzagt, so wie Rahab sagt. Jericho mit seinen Mauern und Türmen samt seiner ruhmreichen Armee ist reif zum Fall, weil die innere und geistige Position dieser Festung am Wanken ist. Doch wie sieht es denn eigentlich bei uns heute aus? Das ist eine unbequeme Frage, die uns hier Rahab indirekt stellt. Sind wir noch eine geistige Festung? Persönlich, wenn plötzlich Ungemach über uns hereinkommt? Oder ist es so, wie mir gestern jemand sagte, ich habe Angst vor der nächsten Operation, fürchterliche Angst? Gleicht nicht unser Land auch so manche christliche Gemeinde, so mancher Christ heute jener lebensmüden, ängstlichen Festung Jerichos? Äußerlich werden da und dort noch Fortschritte gemeldet, aber innerlich fehlt es allzu oft an Substanz, an Mut, an innerer Kraft und Stärke. Es gibt Christen, die kaum noch beten, manche beten, aber glauben nicht. Die Beziehung zu Gott wird kaum noch gepflegt. Die Folge ist Zunahme, Ratlosigkeit, Angst. Wo Menschen sich von der Angst treiben lassen, da wird es ihnen schnell eng ums Herz. Da wird es ihnen Angst und Bange. Niederlagen und Abstürze sind dann vorprogrammiert. Es gibt in Wirklichkeit nur eine Möglichkeit, aus dieser Sackgasse herauszufinden. Es ist die Umkehr, die Hinkehr zu dem lebendigen Gott. Die Umkehr zu Jesus. Gott ruft uns durch seinen Sohn Jesus, komm und vertraue mir. Dein ganzer Durst nach Leben soll und darf bei mir gestillt werden. In der Bindung an mich bekommt dein Leben Halt und Sicherheit. In Jesus Christus hat Gott diese Welt mit all ihren Mächten besiegt und überwunden. Jesus kann zu seinen Nachfolgern sagen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer Jesus nachfolgt, der wird die Probleme des Lebens nicht automatisch los, aber er ist in allen Lebensnöten nicht mehr allein. Im Vertrauen auf Gott kann er mit dem Psalmisten sprechen, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Oder wie es Paulus sagt, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Rahab fragt uns heute mit aller Schärfe, an wem ist es jetzt Angst zu haben? Wer verteidigt eine Sache, die ohne den lebendigen Gott keine Zukunft hat? Rahab weiß, die Herren der Welt, auch der König von Jericho, müssen einmal abtreten. Das gilt auch für alle Herren dieser Welt. Die Heidenfrau Rahab hat erstaunlich viel über Gott und seine großen Taten und Führungen gewusst. Aber sie hat es nicht bloß gewusst, sondern sie hat auch daraus die Konsequenz gezogen. Als die Polizei an die Tür poltert, weil sie Wind bekommen hatte von den israelitischen Spionen, da hat Rahab den Hütern des Gesetzes unverfroren ins Gesicht gelogen. Und sie hat die Streife auf eine falsche Fährte geschickt. Sie kämpft mit den Mitteln, die einer Dirne am Rande vom Gesetz zur Verfügung stehen. Ohne sich ein Gewissen zu machen, begeht sie Landesverrat und kollaboriert mit dem Feind. Sie wagt praktisch frech ihr Leben. Geschäftstüchtig und verschlagen, wie sie bei ihrem dunklen Gewerbe geworden ist, vergisst sie nicht, Bedingungen an die Rettung der Kundschafter zu knüpfen. Sie spricht, so schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe auch euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Wir merken, die Frau versteht es auch zu feilschen, hart zu feilschen. Sie verlangt gleich eine doppelte Garantie für ihre Rettung. Den Schwur und das Erkennungszeichen für den Tag von Jerichos Fall. Und wo sie beim Handeln ist, denkt sie auch an die Schonung der ganzen Familie, indem sie spricht, lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. So anspruchsvoll ist Rahab. Sie setzt ihr Leben aufs Spiel. Und damit sie und ihre Angehörigen verschont werden, setzt sie in diesem gewagten Spiel alles auf eine Karte. Sie setzt alles auf den lebendigen Gott. Und das nicht außerhalb, sondern mitten in der von festen Mauern gesicherten Stadt. Vom Gott Israels ist bis jetzt weiter nichts zu sehen als zwei verängstigte Kundschafter, die unter einem Haufen von Flachsstängeln Zuflucht genommen haben. Und dennoch hält es Rahab mit diesem Gott. Und damit stellt uns Rahab die Frage, wie haltet ihr es eigentlich mit eurem Gott? Ihr wisst doch so viel mehr von ihm. Ihr lügt nicht wie Rahab, ihr feilscht nicht, ihr seid anständige Leute, gut so. Doch wagt ihr es auch in dieser Weise ernst zu machen mit Gott? Sorgt ihr so umsichtig für eure Rettung wie diese Frau? Seid ihr auch so anspruchsvoll, dass ihr Gottes Barmherzigkeit gleich noch für den ganzen Familienanhang erbittet? Es sind aufregende, aber auch dringliche Fragen, die uns Rahab stellt. Hier geht es ja um nicht weniger als um Rettung aus dem Verderben. Rahab hat sich wirklich nicht verrechnet. Spionen ist sonst nicht über den Weg zu trauen und einer Person, die aus solchem Milieu stammt, pflegt man auch nicht Wort zu halten. Aber hier geschieht es, dass Treue mit Treue belohnt wird. Rahab lässt die Kundschafter am Seil durchs Fenster über die Stadtmauer hinab. Die Männer hängen einen Augenblick lang über einem gähenden Abgrund. Bange Sekunden am Rettungsseil. Aber das Seil reißt nicht. Die Frau lässt es nicht los. Sie lässt es nicht los. Gott hält über alles seine Hand. Und dann, nach gelungener Flucht, stehen die beiden Spitzel ganz zu ihrem Versprechen. Heimgekehrt tragen sie Josua vor, was sie mit der Frau abgemacht haben. Die getroffene Abmachung wird bestätigt, sie wird für gültig anerkannt. Und so bleibt an dem Tag, da die Mauern und Häuser Jerichos fallen, ein Haus stehen. Und an diesem Haus hängt wie abgemacht das rote Rettungsseil zum Zeichen am Fenster befestigt. Hier findet sich ein Asyl für Rahab und ihre Verwandtschaft. Hier ist Leben mitten im Tod, Gnade, Gnade mitten im Gericht. Hier wird Gottes Barmherzigkeit sichtbar, die weit über Israel hinausreicht. Auch auf solche, die sie nicht begehren und die ganz, ganz abseits stehen. Und das alles wird sein, weil Rahab fest mit Gott gerechnet hat. Mit ihrem Handeln hat sie bewiesen, dass ihr Glaube echt ist. Ihr Lieben, das ist der Grund, weshalb Rahab auch im Neuen Testament erwähnt wird. Auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief und im Hebräerbrief wird ihr Glaube erwähnt. Das heißt dort, durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm, heißt es. Wenn aber nun eine Frau wie Rahab nicht verloren ist, dann gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der ohne Hoffnung zu sein braucht. Im Matthäusevangelium erscheint Rahab im Stammbaum Jesu. Sie ist zur Mutter des Boas geworden, des späteren Mannes der Ehrenleserin Ruth. Sie wird zur Stammmutter des Königs David. So über alles verstehen groß ist das, was Gott, auf den sie gebaut hat, an Rahab tut. Man kann diese Geschichte von Rahab hören und darüber eigentlich nur von Herzen froh werden, dass jeder, der Gott anruft, und das von ihm geschenkte Rettungsseil Jesus Christus auch im Glauben ergreift, gerettet wird. Jesus vergoss für uns auf Golgatha sein teures Blut. Das rote Rettungsseil, das möchte uns daran erinnern, will uns sagen, nimm doch dieses Angebot, nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Und sie will uns sagen, trage auch Sorge für deine Verwandten, deine Bekannten, deine Mitmenschen, denn Gottes Rettungspotenzial reicht allemal aus. Amen.